Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Und da sind wir wieder bei Autorinnen im Porträt. Unsere heutige Folge führt uns ganz weit in den Süden, wenn ich das richtig sehe oder richtig liege. Und heute bist du wieder an der Reihe, liebe Sarah, uns zu erzählen, um wen es denn heute so gehen wird.
Ja, hi Marianne, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, heute gehen wir einerseits nach Afrika. Einerseits sage ich, weil heute geht es um eine US-amerikanisch-nigerianische Schriftstellerin. Und zwar, den Namen habe ich geübt und ich bitte wieder mal um Nachsehen, falls es nicht perfekt ist. Aber unsere heutige Autorin im Porträt heißt Chimamanda Ngozi Adichie. Und den Namen geschrieben zu sehen, ist nochmal was anderes. Also da hätten jetzt wahrscheinlich einige gesagt, ah ja, super, kenne ich. Wenn man den hört oder ausspricht, ist es nochmal was ganz anderes, finde ich. Klingt ja für unsere Ohren schon einigermaßen fremd. Und ich bin von mehreren Seiten tatsächlich auf sie gestoßen. Und es gibt auch sogar aus dem letzten Jahr für uns Deutsche einiges, was los war rund um unsere heutige Autorin. Von daher ist das ganz spannend, mal ganz aktuell, wenn man es mal vergleicht mit einigen anderen Folgen, die wir bisher so hatten im Podcast. Und ich muss mich jetzt mal ganz kurz sammeln, weil ich bin wieder mal sehr begeistert von der Autorin. Und es gibt so viel zu erzählen und so viel zu besprechen. Und bin auch gespannt, worüber wir heute ins Gespräch kommen, gemeinsam, liebe Marianne. Und ich fange einfach mal an mit einem ganz kurzen biografischen Abriss. Und zwar wurde Chimamanda Ngozi Adichie 1977 geboren, wie bereits erwähnt, in Nigeria, in Enugu, um genauer zu sein, Westafrika. Ihr Vater war Mathematikprofessor, das heißt, sie stammt aus einem akademischen Hause und wurde als fünftes von sechs Kindern geboren und gelebt hat die Familie in der Universitätsstadt Nzukka. Das kann man sich wahrscheinlich so vorstellen, dass es einfach sehr, sehr viele Universitätsgebäude waren, die ja wie so eine Art Stadt, wenn sich das Universitätsstadt nennt, ne, ist das wahrscheinlich dann auch so ein bisschen für sich und man ist dann eben in diesem akademischen Bereich, was sich dann mir wiederum erklärt hat, so ein bisschen, dass die Autorin selbst auch eine wahnsinnig beeindruckende Bildung genossen hat. Eine sehr weitgehende Ausbildung, sehr ehrgeizig. Sie hat nach ihrer Schulausbildung in Nigeria erstmal Medizin und Pharmazie studiert. Anschließend ist sie dann mit 19, glaube ich, war das, in die USA gegangen und hat Kommunikations- und Politikwissenschaften auch noch studiert. Dort auch mit den höchsten Ehren und mit den besten Abschlüssen das Studium beendet. 2005 bis 2006 war sie in Princeton und 2008 hat sie ihren Masterabschluss an der Uni in Yale gemacht, und zwar in Afrikanistik. Das heißt, es ist unbegreiflich, was sie hier gemacht hat an Ausbildung, an Universitätsabschlüssen. Das reicht ja für mehrere Leben. Das fand ich wirklich wahnsinnig beeindruckend. Und sie hat auch Ehrendoktorwürden von verschiedenen Universitäten mittlerweile auch noch erhalten. Und privat ist sie verheiratet mit einem Mediziner und gemeinsam haben die beiden eine Tochter und sie leben abwechselnd in den USA und in Lagos, das ist auch in Nigeria, in Afrika und genau, sind so ein bisschen ja hier immer am Wechseln, also ist beides als Wohnsitz der Familie zu verstehen, genau. Die literarischen Veröffentlichungen begannen bei Adichie ab 1998 und sie hat dann wirklich kontinuierlich veröffentlicht. Auf Deutsch, also in der deutschen Übersetzung, kam 2005 erstmals zu uns ihr Roman Blauer Hibiskus. Also das war ihre erste Erscheinung auf dem deutschsprachigen Buchmarkt dann. Und 2007 der Roman Die Hälfte der Sonne, übersetzt von Judith Schwab. Das wurde 2007 tatsächlich zum ersten Mal verlegt, ging aber meines Wissens nach ein bisschen unter. 2016 kam das dann erneut in einem anderen Verlag nochmal raus, und zwar im S. Fischer Verlag. Und da hat das tatsächlich richtig reingeknallt hier auch auf dem Buchmarkt bei uns. Also es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Das wurde 2006 von ihr veröffentlicht, das Buch. Und 2016 meiner Erfahrung nach und meines Wissens nach kam das dann erst tatsächlich in der Neuauflage vom S. Fischer Verlag so richtig an bei uns dann auf dem deutschen Buchmarkt. Und das war tatsächlich dann auch mein erster Kontakt mit der Autorin. Also der Roman Der Hälfte der Sonne, den habe ich zum Geburtstag bekommen, lustigerweise von meinem Chef. Also es war das Geschenk meines Büroteams auf Arbeit. Und ich war ganz, ganz interessiert und er meinte dann so, ja, die wird gerade als Feministin gefeiert, das ist doch bestimmt was für dich, meinte mein Chef so. Und dann dachte ich, okay, dann, ja, hat sich Mühe gegeben und mich bedankt so, noch nie was von gehört. Und dann habe ich angefangen im Sommer das Buch dann zu lesen, das war, glaube ich, auch 2016 direkt im Erscheinungsjahr und war total hingerissen. Also Wahnsinn, wirklich mal was ganz anderes. Dazu später mehr, aber das war jedenfalls so mein erster Berührungspunkt mit der Autorin, der mich gleich total gekriegt hat.
Sie bezeichnet sich ja auch selber als Feministin, die gerne Lipgloss trägt, habe ich gelesen.
Richtig, richtig, ja. Genau. Das, genau, das, da komme ich nachher auch nochmal dazu. Da geht es um einen Vortrag von ihr, den es auch dann als Buch zu kaufen gab. Genau, genau. Ganz witzig tatsächlich. Das ist sowieso, finde ich, von ihren Reden so ein Markenzeichen. Sehr viel Wahrheit, sehr viel Berührendes, Persönliches, aber auch immer adaptiert auf die Gesellschaft in der Welt, sage ich mal. Also jetzt nicht irgendwie festgelegt oder irgendwie eingegrenzt. Also man kann das jetzt auch als deutsche weiße Frau nachvollziehen, was sie sagt zum Leben der Frauen in der Gesellschaft. Und was du jetzt angesprochen hast, trotzdem immer mit so einem Fünkchen Witz. Also es ist jetzt nie bierernst und es ist auch nie mit Zeigefinger. Das ist ganz beeindruckend. Aber genau, genau. Später dazu noch ein bisschen mehr. Und sie hat ja weiterhin veröffentlicht, kontinuierlich kleinere Romane, Bücher, auch Reden, die abgedruckt wurden. Oder ein Brief an eine Freundin, liebe Javele. Da geht es darum, dass sie, genau, also ein Brief an ihre Freundin schreibt. Und es geht darum, wie man Töchter heutzutage erziehen kann, dass es sich eben von einer anderen Generation entscheidet, dass es selbstbestimmte Frauen werden. So jetzt zusammengefasst mal ganz kurz. Also sie hat auch Bücher geschrieben, die dann eher in die Richtung Sachbuch gehen. Genauso dann 2021 ihr letztes Buch in deutscher Sprache bei uns jetzt auch erschienen. Trauer ist das Glück, geliebt zu haben, heißt das Buch. Und da geht es eben um das Thema Trauer. Auslöser war der Tod ihres geliebten Vaters. Und auch da fielen die Besprechungen tatsächlich so aus, dass es hieß, ja, es ist unterhaltsam, es rutscht nie ab ins ja pathetische oder peinlich persönliche oder sowas, ne, obwohl es ja jetzt so ein persönlicher Anlass und Thema war, sondern es ist immer so ein Fünkchen Humor dabei, mit Anekdoten geschmückt und so. Also das, was ihre Reden auch auszeichnen, wie ich finde, findet sich dann auch eben in diesen Büchern, die eher in die Richtung Sachbuch gehen. Die Romane sind dann nochmal ein bisschen was anderes, wie ich finde. Genau. Ja, die Liste an Auszeichnungen für Chimamanda Ngozi Adichie ist quasi endlos. Also ich kann ja mal ein paar rauspicken, die es hier so gab. Also zuletzt 2020 wurde sie als eine der 50 mächtigsten Frauen Afrikas vom Forbes Magazine gewählt zum Beispiel. Dann hat sie, da musste ich ein bisschen schmunzeln, auch einen Preis aus Kassel bekommen. Und zwar den Kasseler Bürgerpreis, das Glas der Vernunft. Nun ja.
Aber klingt natürlich ein bisschen konservativ, oder? So,
also. Ja, also ich dachte auch, das Glas der Vernunft, es ist irgendwie nett gemeint und irgendwie, ja, gut gemeint, aber es klingt ganz schön gewollt steif irgendwie. Ne?
Ja, oder?
Aber ja, okay. Ja, ansonsten auch natürlich die vielen Auszeichnungen, literarische Auszeichnungen, den Pen Beyond Margins Award oder auch in Amerika eben ganz viele Buchpreise, den Commonwealth Writers Prize oder den Reader's Digest Author of the Year Award. Also sehr viele Preise. Ja, aus Kassel gab es dann eben auch das Glas der Vernunft. Das kann ich wenigstens aussprechen. Genau, und sie gilt eben wirklich als junge, laute Stimme Afrikas, eben nicht nur als Autorin, sondern eben auch als Rednerin ist sie tatsächlich viel unterwegs und hat, wie gesagt, trotzdem immer kontinuierlich neu veröffentlicht, neue Bücher auf den Markt gebracht. Also wirklich ganz, ganz beeindruckend als Frau, sehr produktiv und einfach ja ein sehr vielseitiges Leben. Also fand ich ganz spannend, nochmal so nachzuvollziehen, nochmal so zu recherchieren. Genau, und auf die zwei Bereiche würde ich auch jetzt noch mal ein bisschen näher eingehen. Einmal die Autorin als Romanautorin eben und einmal als Rednerin. Die Romanautorin ist mir, wie gesagt, mit dem Buch Die Hälfte der Sonne untergekommen. Da bin ich zum ersten Mal, wie gesagt, auf sie gestoßen worden, muss ich ja eigentlich sagen. Und da ist es, denke ich, ganz interessant zu wissen, zur Handlung Was ist der Hintergrund? Worum geht's? Das ist nämlich auch für Ihre persönliche Biografie wichtig. Also ich wusste es beim Lesen nicht, aber habe mich dann währenddessen und hinterher auch nochmal drüber informiert. Und zwar spielt das Buch im Nigeria der 60er Jahre und es ist eine Romanhandlung. Es geht um einen Junge vom Dorf, Ugwu heißt er, der als Houseboy bei einem linksintellektuellen Professor anfängt zu arbeiten, bei dem er dann auch lesen und schreiben lernt. Und ja, die beiden befreunden sich auch. Dann kommt noch eine Frau dazu, Olana. Und das ist so ein bisschen so ein Familienleben geschildert. Also wirklich ein wunderschön erzählter Roman, sehr ausführlich, sehr ruhig erzählt. Und eben sehr spannend, weil man abseits der Handlung, auf die ich gleich nochmal näher eingehe, die sehr politisch geprägt ist auch, einfach auch wirklich sehr viel lernen kann, sehr viel Spannendes erfährt über die afrikanische Kultur, die Tradition, die Speisen, auch das spirituelle Leben dort, der verschiedenen Ethnien, über die Kleidung und so weiter, lernt man sehr viel, was wirklich sehr spannend ist. Einfach total toll jetzt für uns zu lesen als Europäerin, würde ich einfach mal behaupten. Also man lernt sehr viel Neues und das ist einfach eine ganz spannende Welt, in die man hier eintauchen kann. Und sie schreibt wirklich ganz toll, dass es einen direkt von der ersten Seite ran reinzieht. Und ja, worum geht es sonst noch, abgesehen von den Figuren, die sich dann zu einer Familie entwickeln und in deren Leben man Einblicke bekommt? Es geht um Kriegsgeschehen und zwar folgendes. Also Hintergrund: Nigeria, Westafrika, hat 200 Millionen Einwohner, Nigeria, und ist mit Abstand das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Das vielleicht erstmal so zum Hintergrund. Nicht jeder von uns kennt jetzt Afrika und die Länder und die geografischen, sozialen Begebenheiten aus dem FF, deshalb hole ich mal ein bisschen aus. Und Nigeria ist ein Vielvölkerstaat. Das heißt erstmal, wir haben zwei Hauptreligionen, das ist das Christentum im Süden und der Islam im Norden. Da klingeln vielleicht schon so ein bisschen Alarmglocken. Konfliktpotenzial wäre damit schon mal vorhanden, ne? Aber ja, ist umso spannender, was noch dazu kommt. In Nigeria leben mehr als, aufgepasst, 250 Ethnien. Also wahnsinnig vielfältig die Bevölkerung Nigerias. Die wichtigsten und größten nenne ich kurz, das sind die Yoruba, die Hausa und die Igbo. Igbo geschrieben, E-G-B-O, aber das G lässt man weg, habe ich gelesen. Und die Ethnie der Igbo, dazu gehört unsere Autorin auch. Also das ist einmal die Ethnie, die so heißt, Igbo, und aber auch die Sprache, die dort gesprochen wird. Also die Sprache heißt auch Igbo. Die Sprache dieser drei Ethnien, das sind die Amtssprachen Nigerias. Englisch ist aber auch Amtssprache, das heißt in der Regel ja, wird eben zweisprachig aufgewachsen und Igbo ist die Muttersprache unserer heutigen Autorin. Und ja, was ist passiert? Also wo kam es jetzt genau zum Krieg und welcher Krieg ist das jetzt, der im Roman auch thematisiert wird? Und zwar wurde 1967, wie gesagt, wir sind in den 60ern jetzt hier im Roman auch, wurde von den Igbo im Südosten Nigerias eine eigene Republik ausgerufen. Und zwar war das die Republik Biafra. Und ja, die bestand nur 3 Jahre, wurde auch nur von wenigen tatsächlich als eigenständige Republik auch anerkannt. Es kam zu Bürgerkriegen. 1970 fand dann die Republik Biafra auch wieder ihr Ende. Also Krieg war Nigeria gegen Biafra. Ja, kann man wahrscheinlich jetzt auch von außen schon sehen, dass das ja sich nicht über Jahrzehnte hingestreckt hat, sondern wirklich nach 3 Jahren dann auch beendet war. Ja, sehr traurig, natürlich viel Blut geflossen. Besonders die Ethnie der Igbo hat hier sehr gelitten, die eben die Republik ausgerufen hatte und die Republik Biafra proklamiert hat. Rund 30.000 Igbo starben in diesem Bürgerkrieg und 2 Millionen etwa flohen auch vom Kriegsgeschehen in die Ostregion Nigerias. Das heißt, 1970 war die Idee und der Staat Biafra gestorben und die Igbo hatten auch noch weitere Jahrzehnte danach keine bedeutenden Posten mehr im Militär, wurden verfolgt und so weiter. Und das ist sicherlich auch die Geschichte, aus der unsere Autorin stammt, die 1977 ja erst geboren wurde, die aber auch im Nachwort des Romans sagt, dass sie viel recherchiert hat zum Thema und natürlich auch viele Geschichten aus ihrer Familie sich hat erzählen lassen aus dem Krieg, von Onkeln, von Großmüttern, die überlebt haben. Ihre beiden Großväter sind eben in diesem Bürgerkrieg gefallen. Und das ist dann eben auch die Zeit, in der der Roman Die Hälfte der Sonne spielt. Und vielleicht noch kurz zum Titel. Half of the Yellow Sun ist der Originaltitel, also der Roman erschien im Original auch auf Englisch und bezieht sich auf die Flagge der Republik Biafra. Da ist nämlich eine halbe gelbe Sonne abgebildet. Also die Hälfte der Sonne, finde ich, klingt ein bisschen pathetisch im Gegensatz zum Originaltitel. Gemeint ist, wie gesagt, die Flagge, das wird dann auch im Buch ganz kurz erwähnt. Und ist ein Roman, den ich euch allen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ans Herz legen kann. Also schriftstellerisch sowie inhaltlich, kulturell. Es gibt viel zu lernen. Es ist großartige Unterhaltung. Es ist einfach ein sehr, sehr guter Mix. Und ja, man ist direkt bei den Figuren. Die sind wahnsinnig gut gezeichnet und sehr schön geschrieben. Also kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Und ich werde bestimmt auch noch mehr Romane mir von Chimamanda Ngozi Adichie zu Gemüte führen.
Gab es denn eine Stelle im Roman, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Gerade wenn ja so ein doch schwerwiegendes Thema auch behandelt wird? Das hängt ja sicher noch eine Weile nach, oder?
Auf jeden Fall. Also es wird längere Zeit so eine richtig schöne Familienidylle, so eine tolle Harmonie gezeichnet und der Houseboy spitzt immer und kriegt mit und lauscht bei den Gästerunden, die der Professor zu Hause veranstaltet mit Intellektuellen, die sich eben austauschen und auch sich über politische Geschehnisse austauschen, aber auch über Kultur. Und er lauscht dann immer so ein bisschen mit. Das fand ich total toll. Und genau, erstmal so einen Einblick zu kriegen, weil das ist ja eigentlich jetzt nicht das, was man bisher sonst so von Afrika mitbekommt. Ne? Ich sag mal so, Akademiebetrieb aus Afrika ist jetzt nicht das Erste, was nach Europa rüberschwappt oder woran man denkt, wenn man Afrika oder Nigeria hört. Also das fand ich erstmal ganz spannend, so diese Gegensätze gezeigt zu bekommen von dem Houseboy, der dann dort lesen und schreiben lernt und dann eben immer bei diesen intellektuellen Gesprächen mitlauscht. Das war ganz, ganz toll gemacht. Was ich aber sehr beeindruckend fand, war eben dann waren die Situation oder die langsame Entwicklung, wo du merkst, oh, es passiert was, es bröckelt, ne? Da bewegt sich jetzt was und das könnte gut sein, es könnte auch nicht gut sein. Es entwickeln sich vielleicht irgendwie so langsam radikale Tendenzen. Die Kinder verstehen auch nicht so richtig, was jetzt passiert, aber auf einmal ist da diese Bedrohung und auf einmal ändert sich alles. Also wir haben hier mehrere Figuren im Buch, die auch unterschiedliche Lebensentwürfe leben. Und die Veränderung, die dann passiert, sukzessive, und die Bedrohung, die auf alle zukommt, die äußert sich in den Leben der verschiedenen Figuren unterschiedlich. Und das war was, was einen auch selber dann sehr kriegt, was dann wirklich beklemmt wird und was dann natürlich richtig, richtig krasse Züge annimmt. Wir sind dann wirklich mitten im Krieg. Und diese Entwicklung dahin, die war sehr beeindruckend gezeichnet im Roman auf jeden Fall.
Du hast ja in der letzten Folge auch ein spannendes Zitat von ihr gehabt, wo sie darauf eingeht, dass ihr die Meinung ihrer Eltern auch sehr wichtig ist, wenn sie schreibt, wenn sie Bücher veröffentlicht. Hast du in Bezug auf dieses Buch auch was dazu gefunden, was das widerspiegelt, diese Ansicht? Es ging ja immer darum, dass ihr die Reaktion, also dass alles, was sie schreibt, ihre Eltern ja lesen. Und gab es dahingehend, weil das ist ja wirklich eins ihrer bekanntesten Werke, auch eine Rückmeldung ihrer Eltern oder hat sie sich dazu geäußert, wie die darauf reagiert haben, auf dieses Werk?
Oh, da habe ich tatsächlich nichts mitbekommen. Also das Gute ist, es gibt ja auch sehr, sehr, sehr viele aktuelle Interviews von ihr und auch Videos. Also da kommt man dann vom Hundertsten ins Tausendste. Bestimmt gibt es da irgendein Statement von ihr. Bestimmt wurde sie das mal gefragt in dem Interview. Ich habe dazu tatsächlich nichts gefunden. Sie gedenkt ihres Onkels im Nachwort, der wohl den vorhergehenden Roman von ihr mal ganz stolz unterm Arm rumgetragen hat. Das
okay.
Fand ich ganz süß. Also man hat den Eindruck oder man bekommt mit, dass sie generell ein sehr, sehr starker Familienmensch ist. Und deshalb war es ihr vermutlich auch sehr wichtig zu wissen, was ihre Familie davon hält. Und es ist ja gerade in dem Roman auch wirklich ein Stück ihrer Familiengeschichte, ne, die sie da wirklich mit der Welt teilt. Also das Buch war ein Riesenerfolg, wurde, ich glaube, in über 30 Sprachen übersetzt. Und ich denke, da war ich sicher nicht die Einzige, die wirklich nochmal so eine ganz neue Welt kennenlernt mit dem Roman. Und Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon was ist, was ja, was ihre Familie bestimmt auch stolz gemacht hat. Und wie gesagt, sie bedankt sich am Ende auch nochmal bei allen, die ihr bei den Recherchen geholfen haben. Auch wirklich bei ganz vielen Cousins, Cousinen. Und man merkt wirklich so, das ist eine riesige, riesige Familie, die sie hier hat und mit der sie hier nachgeforscht hat in ihrer Familiengeschichte, aber auch eben in der Geschichte der Ibo, ihrer Ethnie, ne, was ich ganz spannend fand. Und sie betont natürlich auch, dass die Figuren angelehnt sind vielleicht an real existierende Personen, aber dass es ausgedacht ist und dass es nur inspiriert ist und so weiter. Das erwähnt sie zwar auch, aber ich denke doch, dass sie hier auch ein Stück weit eben ihre Familiengeschichte zeigt. Ne. Das ist wohl schon so, genau. Wie gesagt, wir haben hier eine Autorin mal zur Abwechslung zu vielen anderen, die ja auch sehr präsent ist, die aktuell viel unterwegs ist, zu der man auch, das interessiert mich ja auch immer sehr, viele Videos und Interviews auch wirklich mal sehen kann, von der man zum Beispiel auch verschiedene Reden sich anschauen kann. Und da habe ich mir jetzt zweimal genauer angeschaut. Das war einmal die Rede, mit der sie, glaube ich, hier auch in Europa wirklich berühmt geworden ist, weil ein Satz unter anderem daraus genommen wurde, der dann auch zum Titel des Vortrags wurde, We should all be feminists. Das ist dieser bekannte Satz, der ja dann sich wirklich auch verselbstständigt hat. Also es gab dann auch eine Modelinie, wo der Spruch drauf gedruckt wurde zum Beispiel. Und ganz spannend, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, da bin ich wahrscheinlich dann doch zu wenig in der Popkultur doch noch drin, aber Beyoncé hat zum Beispiel Teile der Rede in ihrem Song gesampelt, Flawless, das habe ich noch mitbekommen. Da gibt es eine Version, auch gibt es auch ein Video dazu, ein Musikvideo, können wir euch gerne in den Shownotes nochmal verlinken. Da gibt es eine Version, wo wirklich da steht, Beyoncé featuring Chimamanda Ngozi Adichie, Flawless. Und da werden sehr gekonnt und sehr cool, wie ich finde, Teile von eben dieser Rede, We Should All Be Feminists, mit eingebaut in den Song. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Da bin ich im Rahmen meiner Recherche jetzt erst drauf gestoßen. Aber ich meine, klar, Beyoncé, Riesenfankreis weltweit, da sind dann sicherlich auch einige auf unsere Autorin heute gestoßen. Und ja, diese Rede, also die kann ich wirklich auch nur allen ans Herz legen, die sie noch nicht geschaut haben, gibt es auch als Buch zum Lesen. Ich habe es mir jetzt einfach mal schnell reingezogen auf YouTube und zwar ist das ein TED-Talk. Also gibt es auch auf der Seite von den TED-Talks, wo man verschiedene Reden sich anschauen kann, aber auch auf YouTube zu finden, verlinken wir euch, wie gesagt. Und der Vortrag heißt We Should All Be Feminists und geht ungefähr eine halbe Stunde und ist wahnsinnig klug und clever und unterhaltsam. Es gibt auch viele Lachpausen. Manchmal fand ich die Lache auch unangebracht, aber sie hat auch ab und zu mal ein Witzchen gemacht. Und ja, witzig nicht, aber wichtig zu wissen ist, dass die Rede von 2013 ist. Da ist dieser TED-Talk erschienen. Das ist jetzt fast 10 Jahre her, ist immer noch total aktuell. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich in manchen Bereichen, die sie da anspricht, schon ein bisschen was getan hat. Aber alle Themen sind auch heute noch total aktuell. Also sie geht hier darauf ein, dass Männer, also Jungs und Mädchen anders erzogen werden zum Beispiel, dass hier schon in der Kindheit mit zweierlei Maß gemessen wird zum Beispiel, was nicht cool ist. Die Männer müssen, ich glaube, sie sagt, in Nigeria heißt das auch konkret, hard man sein, so sagt sie öfter in ihrer Rede und werden so erzogen und dürfen keine Schwäche zeigen, keine Emotion. Wohingegen Frauen ganz spezielle Aufgaben haben, wie zum Beispiel Kochen. Ziel ist, einen Ehemann zu finden. Da sind wir wieder ein bisschen bei unserer letzten Folge, ne, von unserer letzten Autorin im Porträt. So werden dann eben Mädchen erzogen, ne, hübsch zu sein und zu konkurrieren mit anderen Mädchen, um möglichst schnell zu heiraten, möglichst den besten Mann zu finden. So, das sind die Ziele, auf die hin Mädchen erzogen werden und so weiter. Und das klingt jetzt alles wahnsinnig politisch, wenn ich das so sage. Aber wie gesagt, wenn man sich die Rede anschaut, was ich sehr empfehle, merkt man einfach, sie hat gar keine politische Art. Sie sagt so viele kluge Sachen und sie ist so mit ihrem Herz dabei. Aber sie schafft es einfach, einen persönlich abzuholen, wie man so schön sagt, einen persönlich anzusprechen, weil sie es schafft, eigene Erfahrungen zu bringen. Man kann sich aber trotzdem damit selbst identifizieren und man kann das auch ja, auf die ganze Welt übertragen und jetzt nicht nur auf Afrika oder so, ne? Also man sollte sie da nicht in diese Nigeria-Ecke schieben. Das hat sie auch in vielen Interviews gesagt. Da bin ich immer wieder drauf gestoßen, dass sie da ein bisschen zumacht, wenn sie auf ihre afrikanische Herkunft reduziert wird, sozusagen, ne? Also das, da muss man hier tatsächlich ein bisschen aufpassen. Also sie hat wirklich für alle was zu sagen und eben auch nicht nur für Frauen, sondern für Männer, also auch, ne? Also wirklich für alle. Feminismus im Sinne von, wir sollten darauf achten, dass wir die Gleichberechtigung leben, und zwar beide Seiten, ne? Und ja, das nochmal so zusammenzufassen und ja, um es vielleicht zu zeigen, dass sie sehr witzig und nett und wirklich sympathisch auch einsteigt in das Thema mit der, bei der Rede, ist auch, dass sie damit anfängt und sagt, dass sie mit 14 zum ersten Mal als Feminist, wird ja nicht gegendert, ne, sozusagen im Englischen, also die Rede ist auf Englisch, als erstes als Feminist bezeichnet worden ist mit 14. Und das klang aber jetzt nicht wie ein Kompliment. Also sie hat mit einem Freund diskutiert, mit ihrem Schulfreund, mit einem engen Freund. Und der hat dann auf einmal zu ihr gesagt, also bist schon Feministin, Feminist halt, ne? Sie hat dann so, ja, das irgendwie so ein bisschen überspielt und hat einfach weiter diskutiert, weil sie gar nicht wusste, was er damit meint, mit 14 in dem Alter, und hat dann zu Hause erstmal im Lexikon nachgeschlagen. Und sie meinte, der Tonfall, in dem er das zu ihr gesagt hat, das war jetzt nicht etwa irgendwie positiv oder irgendwie, hey, super oder interessant oder so, sondern das war eher in dem Tonfall wie, you are a supporter of terrorism. Also absolut negativ, so von wegen, oh Gott, was hast du denn für Ansichten? So. Und sie sagt das so nett einfach in der Rede, dass natürlich auch alle lachen und so. Und das ist dann so ein bisschen ihr Einstieg. Und ja, sie hat auch gesagt, sie hat mal den Hinweis bekommen von einem Mann, der ein Buch von ihr gelesen hat und gesagt hat, oh, sie muss ja aufpassen, dass sie nicht in die feministische Ecke abrutscht. Denn, das war seine Begründung, feminists are women who are unhappy because they cannot find husbands. Also Feministinnen sind nicht schön, Feministin zu sein, denn es sind halt Frauen, die nicht glücklich sind, weil sie halt keine Männer finden können, so, ne? Also ja, das war dann auch wieder ein Lacher im Publikum, ne? Auch wenn es eigentlich ganz schön krass ist, sowas zu sagen, ne? Bitter, genau, bitter trifft es ganz gut. Und ja, so ist halt der Vortrag, ne? Und natürlich gibt es die ernsten Stellen und die Stellen, wo man auch wirklich schluckt und so. Sie erzählt dann auch von ihrem Alltag in Lagos in Nigeria. Wenn sie in ein etabliertes Restaurant geht mit einer männlichen Begleitung, dann kann sie bezahlen, dann kann sie mit dem Kellner sprechen oder mit dem Personal, geantwortet wird immer dem Mann. So, also so richtig krass, ne? Und sie darf dann sogar als Frau gar nicht alleine groß dort irgendwo hingehen in Lokale, in etablierte Restaurants oder Bars oder sowas, darf sie nicht ohne männliche Begleitung, ne? Auch heute noch. Und das ist, ja, ist einfach ganz schön krass. Und es ist gut, dass sie dagegen ihre Stimme erhebt, ne? Und sie was zu sagen hat, und sie kann das auch sehr gut, wie gesagt, rüberbringen und in Worte packen. Und da schluckt man dann schon und hört sich das Ganze an. Und es ist ja auch wirklich wichtig, niemanden auszugrenzen, auch Männer nicht auszugrenzen. Das ist nie ihre Absicht gewesen und wird sicherlich auch nicht sein. Und ich finde, sie schafft das gut. Sie holt da wirklich alle ab. Also wie gesagt, der TED-Talk, We Should All Be Feminists, hört euch das mal an. Schaut euch das mal an, wirklich sehr gut. Und da sagt sie eben auch, genau, sie war mehrfach in der Position, sich zu rechtfertigen, ja, Feministinnen sind doch so, das hatte da immer noch so einen negativen Beigeschmack. Und sie hat dann gesagt, inzwischen ist sie so weit, dass sie sich selbst bezeichnet als, ich zitiere, happy African feminist who does not hate men and who likes lip gloss and who wears high heels for herself but not for men. So, um erstmal genau zu definieren, was für sie eine Feministin ist und wie sie sich sieht. So.
Ja, wie sie sich halt einfach selber versteht. Ja.
Genau.
Aber das bildet halt einen sehr schönen Schulterschluss zu einer Rede, die ich gefunden habe, die auch ein bisschen aktueller ist. Vor allem bezieht die sich auf ihre Bekanntheit in Deutschland. Und da geht es um die Rede, die sie auf der Frankfurter Buchmesse 2018 gehalten hat. Und da ist es so, dass sie ihre Bekanntheit dazu nutzte, um in Vorträgen auf die Ungleichheit der Geschlechter aufmerksam zu machen. Und ihre Rede, in der sie Männer auffordert, mehr Bücher von Autorinnen zu lesen, kann aus Sicht von ihr nur mit Hilfe der Männer selbst geschehen, durch die halt auch nur eine Benachteiligung von Frauen beendet werden kann. Also sie fordert die Männer direkt dazu auch auf, sich mehr der weiblichen Literatur zu widmen und so auch dieser Benachteiligung entgegenzuwirken und redet nicht nur davon, dass es schlecht ist. Und so titelt auch die Süddeutsche Zeitung 2018, dass es tatsächlich auch einer der Höhepunkte der Veranstaltung war, also der damaligen Buchmesse. Das hatte ich noch gefunden, weil ich bin tatsächlich auch auf viele Reden gestoßen. Und dieser Humor ist mir auch direkt aufgefallen. Ich habe sogar noch eine Rede von 2009 gefunden, wo sie darauf eingeht, wie sie mit der Schriftstellerei angefangen hat. Und dass sie bereits mit, also ihre Mutter sagt, sie hätte mit 2 Jahren angefangen. Und dann sagt sie aber gleich, ja, ich halte es dann doch eher für wahrscheinlicher, dass ich 4 Jahre war, als ich angefangen habe zu lesen. Und dass sie dann auch schnell mit dem Schreiben begonnen hat. Und geht dann aber auch ganz schnell dazu über, dass zum Beispiel in ihren ersten Geschichten, weil sie viel US-amerikanische Literatur hatte, also Kinderliteratur, dass in ihren eigenen Geschichten dann die Kinder auch weiß und blauäugig waren. Und dann kam gleich wieder der Witz hinterher und sich halt mal darüber gefreut haben, wenn die Sonne rauskam an einem verschneiten Wintertag. Und sie hat das in Nigeria halt adaptiert. Ja? Ja. Und da habe ich auch gedacht, erschließt sich mir das jetzt auch sofort, was du gerade beschrieben hast, wie sie das rüberbringt, diese ernsthaften Themen, aber so charmant verpackt, dass es nicht unbedeutend oder dass es jetzt nicht rudimentär wirkt. Es nimmt dem Ganzen nicht die Wichtigkeit, wenn sie diesen Humor noch darunter packt. Und das ist das, was mir sehr angenehm aufgefallen ist an der Stelle.
Genau, sie macht die Themen dadurch nicht banal oder so, ne? Es ist genau wie du sagst, habe ich auch absolut so empfunden. Und sie hat einfach so eine wahnsinnig charismatische Persönlichkeit. Das macht so viel Freude, einfach dazu zu hören, sich das anzuschauen. Und ja, abgesehen davon ist sie tatsächlich auch eine wahnsinnig tolle Romanautorin. Also sie kann einfach gut mit Worten. Ich glaube, das ja, muss man ihr auf jeden Fall zusprechen. Da kann niemand was dagegen sagen.
Was wieder eine schöne Synergie auch zu unserer Folge hinsichtlich der Reden beinhaltet, ne? Also da sind wir ja auch sehr stark auf dieses Charisma eingegangen, was man schon irgendwo haben muss, wenn man sich vor ein Publikum stellt und eine Rede hält. Und das gelingt ihr ja par excellence.
Absolut, ganz genau. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ja, warum sie das nicht in die Anthologie der Reden geschafft hat, die wir vor 2 Folgen hier besprochen haben, genau. Und dann fiel es mir wieder ein, okay, stimmt, die Herausgeberin hatte ja explizit nach Frauen gesucht, die nicht mehr leben. Und ja, das tut unsere Autorin heute ja Gott sei Dank noch. Ja, interessant. Buchmesse 2018 hattest du gesagt, ne? Hattest du die Rede gefunden?
Genau.
Ja, interessant, ja. Ich bin tatsächlich noch auf eine Rede gestoßen. Ich wollte eigentlich nur mal kurz das überfliegen, bin dann aber auch wieder hängen geblieben. Und zwar ist das eine Rede gewesen vom letzten Jahr, Herbst letzten Jahres, als in Berlin das Humboldt-Forum das Ethnologische Museum neu eröffnet hat, also renoviert, umgebaut und dann neu eröffnet, also letztes Jahr im Herbst. Und da wurde sie auch als Rednerin eingeladen, was ich total super fand. Natürlich auch, dass sie da gekommen ist. Und sie hat dort eine Rede gehalten, da ist mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt, weil sie da richtig, richtig mutig war. Also da hat dann Frank-Walter Steinmeier seinen Gruß blabla gehalten und so, ne? Man stellt sich das vor, so eine Festrede, so ein Akt und da wird dieses Museum eröffnet, so hey, Museumsinsel Berlin, blabla und so. Ist ja toll, ist ja super, ist bestimmt ein wahnsinnig tolles Museum, ich will das gar nicht abwerten, aber dann sie als schillernde Persönlichkeit, die wirklich zu dem Thema was zu sagen hat und nicht nur wir freuen uns, dass wir heute dieses Museum eröffnen dürfen, fand ich schon mal super, sie einzuladen und noch besser, dass sie dann tatsächlich dorthin kam und die Rede gehalten hat und man kann sich die auch angucken tatsächlich als Video und das habe ich getan. Ich kann das gar nicht alles wiedergeben. Es war sehr, sehr beeindruckend, wirklich wieder von vorne bis hinten. Und ich habe zwischendrin immer auf Pause gemacht und mir das durch den Kopf gehen lassen und dachte so, ja, krass und Wahnsinn. Und da hat sie recht. Und so habe ich das noch nie gesehen. Und ja, es geht jedenfalls unter anderem um das Thema Kolonialismus, ne, kann man sich denken, beim Ethnologischen Museum, wo verschiedene Stücke aus Afrika ausgestellt werden, kleine spirituelle Geistskulpturen oder sowas in der Art, ne, so kann man sich das vorstellen. Ich habe mir bisher noch ein paar Bilder angeguckt, das Museum direkt noch nicht, aber natürlich spricht sie deshalb auch das Thema Kolonialismus an und rügt hier tatsächlich Europa und sagt, Europa hat sich immer noch nicht zur Wahrheit bekannt, wie viel Tod, wie viel Blut, wie viel Krieg es gab durch den Kolonialismus und wie sehr Afrikanerinnen und Afrikaner ausgebeutet worden sind, das hat einfach den Weg noch nicht in die Geschichtsbücher gefunden, in dem Punkt, wie es das haben sollte tatsächlich. Und sie nennt hier ganz konkrete Beispiele, wo tatsächlich Deutschland auch Kolonialmacht war in Afrika und was Deutsche in Afrika bewirkt haben, wo ich dachte, Moment mal, also wüsste ich tatsächlich nicht, dass wir das in der Schule gehabt haben, ne? Und da gibt es wirklich ganz detaillierte Beschreibungen und was genau passiert ist und weshalb, wann Arme abgehackt wurden und diese ganzen Grausamkeiten. Und das wird meiner Meinung nach tatsächlich nicht angesprochen, ne? Sondern immer eher so diese, ja, das ist jetzt halt vergangen und die Europäer haben jetzt so ein bisschen diesen Charity-Charakter. Wir kümmern uns jetzt, dass es nicht wieder vorkommt und Afrika besser geht und so. Aber die Aufarbeitung der Geschichte, das kritisiert sie wirklich mit ganz, ganz klaren, starken Worten, die findet so noch nicht statt. Das ist das eine Thema, wo ich wirklich schlucken musste und wo ich dachte, wow, hat sie recht? Und sie sagt das da wirklich mit klarer Stimme und guckt ins Publikum, war wirklich sehr bewegend auch. Und das zweite Thema ist eben der Thema Kunstraub und Kulturschatzraub, ne? Teilweise werden die Sachen eben dort in den Museen ausgestellt, auch jetzt in diesem Museum, wo sie jetzt zur Neueröffnung diese Festrede hält. Und das fand ich so mutig. Und sie sagt eben, hey, also so in dem Sinne, hinterfragt, was ihr hier ausstellt, hinterfragt, wessen Kultgegenstände, wessen Kulturgut das ist, was ihr hier ausstellt. Ne? Vieles davon wurde geraubt mit Gewalt oder auch über Tote hinweg geraubt wirklich. Und es ist auch wieder viel zu viel Blut geflossen und das wird jetzt hier ausgestellt. Und das ist aber eigentlich fremdes Eigentum. Also so ist jetzt der Hintergrund zu sehen und so spricht sie das auch an mit in besseren Worten natürlich. Aber auch das fand ich einfach wahnsinnig mutig und richtig von ihr. Und was ich interessant fand, sie lobt Deutschland da auch so ein bisschen und sagt, okay, Deutschland hat vor kurzem einen großen Schritt gemacht. Ich bin da jetzt nicht tiefer eingestiegen. Das ist dann ein Kunstbereich, wo sicher viele, die sich da auskennen, die da bewandert sind, jetzt sagen, ja, habe ich mitgekriegt. Aber es ging wohl darum, dass Deutschland an den Benin eine Reihe von Bronzen aus dem Museum wirklich zurückgegeben hat und eingesehen hat, okay, das ist nicht unser Besitz, wir haben das geraubt, wir geben es jetzt zurück. Und das hat sie angesprochen als Fall und hat Deutschland gelobt und hat gesagt, Deutschland ist in dem Fall schon auch ein Vorreiter, im Gegensatz zum Beispiel zu den Briten. Man auch sehen, ne? Also auch Nigeria war bis 1960 britische Kolonie, erst ab 1960 nicht mehr, ist ja auch noch nicht allzu lange her. Sie sagt es, im Britischen Museum gibt es noch sehr, sehr, sehr viele Kunstschätze, die eigentlich ihren Weg zurück nach Hause finden sollten. Und sie guckt dann ins Publikum und sagt eben British Museum und guckt ins Publikum und sagt so, ja, Neil, dich meine ich. Ich weiß, du sitzt hier im Publikum. Und da dachte ich so, wow, krass, sag es einfach, wie es ist. Und das hat mich stark beeindruckt so. Und dann hält sie die Rede und es gibt natürlich auch wieder ein paar Lacher. Und sie sagt dann am Ende so, ja, sie möchte natürlich nicht, dass alles, was jetzt hier zu bewundern ist, an Kunstschätzen im Museum zurückgegeben wird, sondern sie setzt sich ein für den Dialog. Sie sagt, habt den Mut, steht zu eurer Geschichte, die nicht gut war, aber sucht jetzt den Dialog, arbeitet das auf, was schiefgelaufen ist und reflektiert nochmal, welche Kunstschätze wurden geschenkt, was sind Schenkungen und was würde wirklich mit Gewalt erobert und hat hier im Grunde nichts zu suchen nach dem Motto. Ne? Das fand ich eben sehr schön. Also es ist jetzt auch kein von oben herab Schimpfen gewesen oder so. Es war einfach wirklich nur ein klares, ehrliches und einfach ein richtiges, ein faktisch richtiges Statement von ihr. Und das Publikum war wirklich ganz still, bis auf die kleinen Witzchen. Da kamen dann auch höfliche Lacher. Und dann wirklich brandender Applaus. Manche Leute sind aufgestanden nach der Rede. Es war wahnsinnig bewegend, der Moment. Und dann geht sie von der Tribüne. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, diesen Eindruck. Ich habe geschrieben, genau. Also sie tritt dann von dem Redepodium runter und dann setzt sie sich hin in das Meer von schwarz-weißen Anzugträgern, in Klammern Steinmeier, und strahlt wie eine Göttin. Das war so mein Eindruck in ihren tollen Farben, in ihrer tollen farbenfroher Kleidung und alles so da mit ihren Mienen. Das war leider auch die Zeit noch, ne, wo alle Masken tragen, was ja auch immer aussieht wie so eine komische Armee von Cyborgs oder was. Und sie kommt dann so runter von dem Pult, schwebt dahin, setzt sich in die erste Reihe, brandender Applaus und wirklich alle so in schwarz-weiß, so um sie rum. Und es fand ich großartig. Also war auch ein großartiges Erlebnis, die Rede sich mal anzuhören, ne.
Gerade die Sache mit dem Benin ist tatsächlich auch in Social Media wieder sehr diskutiert worden und ich habe mir da hart an den Kopf gefasst, weil für uns klingt das einfach logisch. Das ist, wenn man das, man kann das ja bis aufs Einfachste herunterbrechen, dass wenn man etwas nimmt, ist das eigentlich unrechtmäßig sich aneignet, dass irgendwie klar ist, dass man das eigentlich wieder zurückgibt. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass es nach wie vor Menschen gibt, weswegen diese Rede umso wichtiger ist, die das in Frage stellen. Das ist mir jetzt so in den Kopf gekommen, weil mich das halt dermaßen überrascht hat, dass das in Frage gestellt wird. Also weil ich da überhaupt keine Grundlage sehe. Ne? Und wenn du das so erzählst, also ja, es ist cool, dass Deutschland da auf jeden Fall den ersten Schritt gemacht hat. Aber ich denke, wir können uns da, glaube ich, jetzt auch nicht mit rühmen oder da als Vorreiter sehen, sondern sollten da immer noch genauso uns zurückhalten. Und das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, weil ich fand schon irgendwo interessant, dass sie halt da eingeladen wurde, das zu präsentieren. Und ne, also man muss es sich ja einfach mal andersrum vorstellen. Ich sage mir immer, versucht euch doch das alles mal vorzustellen. Ihr wärt in dieser Situation. Wir würden jetzt nach Nigeria reisen, wo Menschen Schätze aus Deutschland ausstellen würden und würden gebeten werden, das doch mal zu präsentieren, so eine Ausstellungseröffnung. Ist doch absolut irgendwo schon pervers, oder? Also, oder bizarr, finde ich. Ich finde es bizarr. Und dass sie das halt auf diese Art und Weise dann formulieren und rüberbringen kann, ist stark. Also das muss man erstmal hinkriegen, das Thema so umzusetzen, dass das Leute dann auch wirklich verstehen. Also wenigstens die, die da sitzen, denke ich mal, haben das sehr gut verstanden.
Ja, absolut. Nee, es ist genauso, wie du sagst. Also da pflichte ich dir total bei. Sie sagt tatsächlich auch, also es geht auch in der Richtung in die Rede, sie hat in Deutschland irgendwie eine Zeile gesehen, eine Zeitungsüberschrift. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es ging in die Richtung wie, wohin gehört die afrikanische Kunst oder so, als das Thema eben diskutiert wurde, ne? Und da hat sie eben gesagt, so wie du das jetzt angesprochen hast, stellen Sie sich doch mal bitte vor, wie das aussehen würde, wenn in der Zeitung stehen würde, wohin gehört die deutsche Kunst? Die Frage würde sich überhaupt nicht stellen, so, ne? Also das ist einfach eine Position, in der wir nie gewesen sind.
Da blicke ich die Empathielosigkeit nicht, ne? Also das hat doch irgendwo, bevor ich so eine Überschrift schreibe, mal kurz, aber wahrscheinlich ist das einfach auch gewollt, ne? Wir leben ja in Zeiten von Clickbait und...
Ja, absolut. Nee, aber war tatsächlich ganz spannend, auch mal in dieses Thema einzutauchen. Vor allen Dingen, weil ich sie eben bisher als Romanautorin kannte. Und ja, ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu lange über die Reden gesprochen, sondern ich konnte auch wirklich auf die Bücher neugierig machen, weil ja, es ist wirklich mal wieder ein ganz toller Schmöker-Roman. Also so knapp, ich schaue gerade noch mal, ein bisschen mehr als 600 Seiten tatsächlich, die Hälfte der Sonne. Kann man richtig schön reinfallen und taucht einfach mal ab, wirklich in eine andere Welt. Und wahnsinnig toll, fühlt sich ja dieser Kultur einfach dann direkt so ein bisschen verbunden und sie kann einfach gut schreiben, Punkt.
Ich glaube, dass das nicht zu viel war. Im Gegenteil, ich finde, dass diese Reden, die du heute vorgestellt hast, bilden einfach einen wunderschönen Rahmen um die Bücher. Und man kriegt halt einfach so ein schönes Gesamtgefüge vorgestellt, wie man die Bücher auch vielleicht angehen kann, mit welchem Gefühl und mit welchem Voraussetzungen, wenn man interessiert ist und sich vielleicht wirklich, also da kann man sich ja wirklich vielleicht einfach mal so eine Rede auch vorher anschauen. Und wie du vorhin schon gesagt hast, sie ist ja zum Glück eine jetzt von den Autorinnen, die noch da ist oder die da am Leben ist. Es klingt jetzt ein bisschen lakonisch, wenn ich das so sage, wo man ja wirklich noch viel Material findet. Wir haben ja, wie du es vorhin angesprochen hast, durchaus auch Autorinnen schon gehabt, wo man ein bisschen tiefer in die Recherche gehen muss, um vor allem Sachen über deren Leben zu finden. Aber ich denke, dass man sich hier vorher sehr schön und ausreichend auch schon informieren kann.
Ja, das ist wirklich, da hast du recht, man muss nicht tief graben. Was ich auch noch ganz, ganz süß fand, also wer uns folgt auf Facebook und Instagram, wird das schon gesehen haben als Bild. Da musste ich sehr lachen, wirklich ganz fabelhaft. Und zwar, wie Chimamanda Ngozi Adichie neben Angela Merkel steht und beide in die Kamera strahlen. Das ist ein großartiges Foto gewesen. Und zwar kam es im letzten Jahr dann zu einem Treffen der beiden. Angela Merkel hat sie eingeladen zu einem Gespräch auf der Bühne. Es gab wohl auch zwei Moderatoren. Ich habe den Artikel von Nora Reinhardt in der Süddeutschen dazu gelesen. Und was ich auch ganz, ganz gut geschrieben, der Artikel, und auch ganz spannend, worüber Sie gesprochen haben, auch sehr persönliche Dinge. Und Angela Merkel hatte ja vor einer Weile mal gesagt, sie sehe sich nicht als Feministin. Und das hat sie tatsächlich bei dem Treffen dort widerrufen und hat gesagt, ja, wenn man das jetzt so sieht, dass Männer und Frauen die gleiche Teilhabe bekommen sollen, dann sei sie ja schon eine Feministin. Und darauf hätte das Publikum dann wohl gejubelt und applaudiert und so, fand ich irgendwie ganz nett, konnte ich mir direkt auch so ganz gut vorstellen, wie sie das so sagt.
Wenn man das nochmal genau überlegt, eigentlich
ja, dann. Ja, nee, irgendwie toll. Fand ich eine schöne Vorstellung, wie die zwei mächtigen Frauen aus unterschiedlichen Teilen der Welt hier aufeinandertreffen und sich austauschen, konnte ich mir irgendwie sehr gut vorstellen. Fand ich noch ganz schön, dass das ist tatsächlich auch im letzten Jahr passiert, genau. Und die beiden haben sich dann so halb verabredet, dass Angela Merkel mal nach Nigeria kommt und sich dort so ein bisschen rumführen lässt. Die Autorin hat dann gesagt, it's done, abgemacht, machen wir. Weil Angela Merkel wohl meinte, sie kennt sich mit Afrika gar nicht so aus und sie wäre da völlig unwissend und so. Und sie würde sich das aber gerne mal anschauen, wenn die Frau Adichie dazu bereit wäre, sie ihr das zu zeigen, irgendwie so in die Richtung. Und dann haben sie sich da so halb verabredet. Das fand ich irgendwie auch ganz nett, ja. So viel zum Thema in Dialog treten. Also finde ich gut. Also da ist sie, glaube ich, eine Person, da kann man eigentlich gar nicht ablehnen. Ja, liebe Marianne, ich habe mich jetzt so ein bisschen an unsere Siri Hüstfett-Folge erinnert, weil ich da auch mich sehr in aufgeregte Rage geredet habe, weil ich so begeistert war von der Autorin.
Wunderbar ansteckend, wie jedes Mal.
Ich hoffe sehr. Das wäre jetzt mein Wunsch tatsächlich. Und ich bin jetzt auch wirklich sehr gespannt, wohin du uns in der nächsten Folge bringen wirst. War ja jetzt wirklich ganz abwechslungsreich. Wir haben mal nach Japan geschaut, nach Afrika, nach Nigeria. Und wahrscheinlich verrätst du jetzt nicht geografisch, wo es uns hinzieht, aber mit einem kleinen Zitat, in welche Richtung es so grob in der nächsten Folge gehen wird.
Ja, geografisch werde ich es nicht verraten, aber wir gehen wieder ein Stück. Und zwar gehen wir wieder ein Stück zurück in der Zeit. Und es ist ja jetzt Herbst. Wir haben irgendwie mitgekriegt, dass der Sommer uns plötzlich verlassen hat. Es wird wieder schneller dunkel und es ist ja wieder Zeit, auch mal vielleicht die ein oder andere etwas dunklere Geschichte, will ich es mal nennen, mystische Geschichte zu nennen. Und da habe ich mir eine Autorin ausgesucht, die da vielleicht ganz gut reinpasst und deren Werk eigentlich jeder kennt. Und aus diesem Werk werde ich auch das Zitat vorlesen, was ich mir rausgesucht hatte. Und zwar stammt das nämlich aus ihrer Einführung zu dem Werk, zu der sie explizit gebeten worden ist. Dazu werde ich dann vor allem auch am Anfang der nächsten Folge oder in der nächsten Folge was zu sagen.
Interessant, okay.
Ich selbst gab mir Mühe, eine Geschichte zu erdenken, die es mit den von uns Gelesenen aufnehmen könne. Eine Geschichte, die das tiefste Entsetzen im Leser hervorrufen, das Blut stocken und das Herz heftiger klopfen lassen sollte. Genau, es ist ja bald Halloween, ne? Also ja. Da kann man vielleicht auch nochmal was zu sagen. Das kommt ja jetzt nicht unbedingt aus unseren Gefilden, dieser Brauch. Aber ich denke, das lässt sich da ganz gut verorten. Also wer es schaurig mag, dem sei die nächste Episode auf jeden Fall empfohlen. Ich danke dir, dass du uns heute so eine schillernde, leuchtende Persönlichkeit mitgebracht hast, liebe Sarah. Und ich liebe es, wenn du dich in Rage redest und diese Energie zu mir überschwappt. Ich mag das. Ich habe heute unheimlich viel gelernt. Vielen Dank dafür, dass du auch so tief in die Geschichte vor allem auch eingetaucht bist. Also das fand ich sehr spannend und interessant und macht natürlich auf jeden Fall Lust auf mehr. Also auf die Bücher, auf eigentlich so das Gesamtpaket, finde ich.
Ach schön, das freut mich sehr. Das habe ich gehofft und es ist schön, wenn das so ankam und ja, sehr gerne.
Und ich würde jetzt auch mal ganz frech behaupten, dass es den Hörerinnen und Hörern ähnlich geht und natürlich bedanken wir uns auch bei euch, dass ihr heute wieder gelauscht habt, dass ihr uns weiter auf Social Media folgt, dass ihr an unseren Rätseln teilnehmt.
Genau.
Und uns natürlich auch liebe Nachrichten schreibt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hoffen, es werden noch mehr. Und in diesem Sinne sagen wir auf Wiederhören und bis bald. Eure Marianne.
Tschüss. Sarah sagt auch tschüss, bis bald. Ich freue mich.
Tschüss.